Ja, ich habe extra nochmal recherchiert. Mit 85 Millionen Exemplaren liegt es auf Platz 12 der meistverkauften Bücher der Welt. Es ist damit nicht ganz so erfolgreich wie die Bibel, aber doch häufiger verkauft als Pinocchio oder das Tagebuch der Anne Frank. Wir reden von dem zweiten Band der berühmten Narnia-Chroniken. Das Buch heißt auf Deutsch Der König von Narnia und wurde von dem christlichen Schriftsteller C.S. Lewis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst. Wir müssten hier auch noch eigentlich den Filmtitel haben, auch nochmal als Bild. Genau, klicke ich eins weiter, dann müsste das funktionieren. Das ist an. Gut. Wer hat denn die Bücher gelesen? Ja, wer hat die Filme gesehen? Ja, das sind schon ein paar mehr. Okay. Also, ich muss zugeben, ich kenne nur die Filme. Von daher kann ich gar nicht genau sagen, inwiefern es mit den Büchern übereinstimmt, auch wenn ich hier und da natürlich was gehört habe. Aber die grobe Geschichte ist natürlich dieselbe. Worum geht's? In Der König von Narnia entdecken die vier Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy die geheime Welt Narnia. Dort herrscht die weiße Hexe Yadis und sie unterdrückt alle Bewohner Narnias und hat alle Natur mit Schnee und mit Eis bedeckt. Mit der Ankunft nun der Geschwister erfüllt sich jedoch eine alte Prophezeiung, die die Rückkehr des rechtmäßigen Herrschers von Narnia, nämlich des Löwen Aslan, ankündigt. Das ist Aslan hier in der Mitte. Leider lässt sich eines der vier Geschwister, nämlich Edmund, von der weißen Hexe verführen und verrät somit die Neuankömmlinge. Das führt dann letzten Endes dazu, dass Aslan sich selbst opfert für den Verräter, aber dann wieder neu zum Leben erweckt wird. Und jetzt, ohne jemandem jetzt die Spannung hier nehmen zu wollen, im heutigen Sprachgebrauch nennt man das ja Spoilern, da kommt es zum Kampf, man kann sich's vorstellen, zwischen Aslan und seinem Gefolge und der Hexe und ihren Anhängern und auch zum Sieg dann gegen die Hexe und das Königreich Narnia wird in aller Schönheit wiederhergestellt. Ist auch nicht schwer zu erraten, C.S. Lewis hat hier die Geschichte von Jesu Opfertod, von Auferstehung und Sieg über die bösen Mächte darin verarbeitet. Am Ende der Filmversion gibt es aber noch eine traurige Szene. Vielleicht kommt die dem einen oder anderen in den Sinn, der den Film gesehen hat. Diese Szene, die berührt mich jedes Mal, wenn ich diesen Film schaue, neben vielen anderen Szenen natürlich. Während die Geschwister jetzt davon ausgehen, dass alles ja jetzt in Ordnung ist, weil Narnia ja wieder vollkommen hergestellt ist, da entfernt sich Aslan langsam von Narnia. Er geht einfach weg. Und die Geschwister müssen nun lernen, wie sie ja in dieser sichtbaren Abwesenheit von Aslan, Aslan ist definitiv nicht da, ihre Rolle als Könige, die sie nun sind, in Narnia ausführen und was es bedeutet, dort zu regieren und Aslan selbst dann treu zu sein, wenn sie ihn gerade nicht sehen können. Und das ist so eine Szene, die natürlich dieser Weggang, vor allem wenn man diesen Vergleich mit der Passionsgeschichte vorher hat, dann erinnert diese Szene stark an Christi Himmelfahrt und an das, woran wir heute auch gedenken. Jetzt müsste die nächste Folie kommen, das funktioniert hier wieder nicht. Da haben die Jünger den Tod und die Rückkehr Jesu gerade erst verkraftet. Da ist er schon wieder weg an Himmelfahrt. Wenn wir diesen Text gehört haben, vorhin aus der Apostelgeschichte, da haben die Jünger jetzt doch so langsam spekuliert, Vielleicht kommt das Königreich Gottes ja jetzt doch irgendwie und alles wird in Ordnung. Doch Jesus musste ihnen sagen, wann das geschehen wird, das weiß nur der Vater. Und so lesen wir das, konnten sie ihm nur nachblicken, als er vor ihren Augen zum Himmel emporgehoben wurde. Sie wollten ihn nicht wieder gehen sehen. Und ja, erst die Engel mussten sie dann wortwörtlich wieder erden und daran erinnern, dass Jesus ja auch wiederkommen würde und dass das kein Abschied für immer sein würde. So wie die vier Geschwister mussten auch die Jünger lernen, was ihre Rolle jetzt eigentlich war. Jesus hatte ihnen ja einen Auftrag gegeben, so haben wir das letztes Mal gehört und das auch jetzt hier gelesen in der Geschichte. Jünger sollten gemacht werden in allen Völkern. Und wir wollen das jetzt noch ein bisschen vertiefen und es geht um die Frage, was in der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft jetzt eigentlich wichtig ist. Okay, Jüngerschaftsauftrag, Missionsbefehl, worum geht es eigentlich? Was ist unsere Rolle als Christen, die wir in dieser Welt leben? Und dafür lesen wir aus der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8 und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Ja, warum ist dieser Text jetzt relevant in Zusammenhang mit Himmelfahrt und auch für uns heute? Wir haben es hier mit einem Abschnitt aus der Offenbarung zu tun und wer sich mit der Offenbarung schon beschäftigt hat, der weiß, das ist schon ein ziemlich faszinierendes, aber auch manchmal sehr mysteriöses Buch. Es besteht aus unterschiedlichen Literaturgattungen, es enthält sehr viel symbolische Sprache. Man sollte die Interpretation des Buches nicht überstrapazieren. Und es ist ein Buch, das sehr viel mit der Spannung zwischen Gericht und gleichzeitig Hoffnung und Wiederherstellung lebt. Es wurde geschrieben von Johannes, vermutlich dem Jünger Jesu, zu einer Zeit, wo die Himmelfahrt ja schon längst vorbei war. Johannes empfing Botschaften von Christus und die gab er weiter in diesem Buch an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Das ist unter anderem in der heutigen westlichen Türkei. Und als symbolische Zahl der Vollständigkeit und der Vollkommenheit meint die sieben, also wenn hier von sieben Gemeinden die Rede ist, wohl eher alle Gemeinden in dieser Provinz. Auch wenn natürlich sieben spezielle Gemeinden dann im weiteren Verlauf genannt werden. Und ebenso geht es dann bei diesen sieben Geistern eben nicht um sieben verschiedene Geister, sondern um einen Geist, der all diesen Gemeinden gegeben ist. Dann gibt es, das lesen wir dann weiter in der Offenbarung, noch die sieben Sendschreiben, die sehr bekannt sind. Da kriegt dann jede Gemeinde eine eigene Botschaft, etwas, auf das sie achten soll. In dem Abschnitt, den wir aber gelesen haben, steckt noch viel mehr drin. Da steckt etwas drin, was allen Gemeinden gilt. Also allen Gemeinden, die in der Offenbarung erwähnt werden, aber letzten Endes damit auch der heutigen Gemeinde Christi. Es geht um die Beziehung zwischen Jesus, der Gemeinde und der Welt. die damaligen Gemeinden, das lesen wir vor allem in den 7-Cent-Schreiben, aber auch in den Paulusbriefen, die hatten ja mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Da gab es die Frage danach, ob jetzt Jesus mehr so eine Ergänzung oder doch eher eine Abschaffung des Judentums war. Dann hatten die Gemeinden mit einigen moralischen Problemen zu kämpfen, aber auch mit Irrlehrern. Die ganzen Philosophien und Glaubensrichtungen, die Götterverehrung und der Kaiserkult in den ganzen römisch-griechischen Gebieten, die waren Herausforderungen für die Gemeinde. Was wir nun aber über Jesus lesen an dieser Stelle, ist ziemlich interessant. Da lesen wir erstmal, dass er der treue Zeuge ist. Das heißt, dass er alles getan hat, was Israel eigentlich hätte tun sollen. Im Alten Testament lesen wir, wie es eigentlich die Aufgabe Israels gewesen wäre, ein Licht für die Welt zu sein und Gott vor den Völkern zu bezeugen. Letzten Endes hatten sie damit aber versagt. Jesus aber hatte diese Aufgabe treu erfüllt. Das heißt, alles, was das Judentum in irgendeiner Form erforderte, darum hatte er sich schon gekümmert. Dann lesen wir, dass er der Erstgeborene der Toten ist. Das heißt, als Sterbender am Kreuz, wo sein Blut floss, da hatte er das Problem der Sünde der Menschen behoben, der Menschen, die er liebt. Die Menschheit wurde erlöst von all den Ketten, all dem Schmerz und der Bindung durch die Sünde. Seit Karfreitag muss uns unser Versagen, unsere Unmoral, unsere Götzenanbetung oder vielleicht auch anderes, was uns in diesem Leben quält oder was da schiefgelaufen ist, das muss uns nicht mehr zu schaffen machen. Jesus hatte sich auch um die Schuld gekümmert. Und das gilt dann auch für den Tod. Wir haben das an Ostern gefeiert. Durch seine Auferstehung war Jesus als Erstgeborener der Toten auch derjenige, der das Sterben und den Tod besiegt hat, der sich darum gekümmert hat. Den irdischen Tod wie den ewigen Tod. Und als der Herrscher über die Könige der Erde steht Jesus über allem und über jedem, was sich als Gott aufspielt. Kein Politiker, kein König, kein Milliardär, keine Geheimorganisation, kein Diktator, keine Macht steht über Jesus. Jesus hat sich auch um die Machtverhältnisse gekümmert. Und wenn wir das so lesen, gerade auch angesichts der Probleme, die man nachlesen kann bei den Gemeinden in der Provinz Asien, dann konnte das nur eine Sache bedeuten, wenn Johannes die Offenbarung, diesen Text so einleitet. Nämlich, dass bei aller Verfolgung und bei allen Problemen und bei allen Schwierigkeiten, dass Jesus da ist und dass er für die Gemeinden sorgt. Das stand zuallererst ganz klar hier am Anfang. Die Gemeinden durften wissen, weil Jesus sich schon um diese grundsätzlichen Fragen gekümmert hatte, durften sie wissen, dass Jesus sich auch um die Gemeinde sorgt. Und hier wurde klar, wer Jesus eigentlich ist, der Auferstandene und der erhöhte Christus. Deswegen konnten die Gemeinden ihm vertrauen, dass er sich tatsächlich kümmern würde. Und das ist etwas, was letzten Endes dann auch uns gilt. Das gilt uns, weil Jesus sich schon um all die Hindernisse, die zwischen ihm und uns stehen, längst gekümmert hat. Er sorgt für seine Gemeinde, weil er durch sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und auch seine Himmelfahrt bereits alle Vorbereitungen dazu getroffen hat. Jesu Menschwerdung ist absolut wichtig und das auch immer wieder zu betonen, Aber hier sehen wir, dass wir eben nicht zu einem Menschen beten, sondern zu Christus, dem erhöhten Herrn. Und die Frage ist, ob wir das wissen. Bei all den Herausforderungen, die es gibt in unserem Leben, privat oder auch als Gemeinde, es geht so schnell, dass wir in theologischen Fragen oder Diskussionen gefangen sind, dass wir uns wieder neu einholen lassen von unserer Schuld, dass wir Angst haben vor dem Tod oder vor den Mächtigen dieser Welt. Doch genauso wie die vier Geschwister in Narnia wissen durften, dass Aslan wirklich der König dieses Landes ist und dass er das bewiesen hatte, genauso dürfen wir wissen, dass das der Jesus ist, zu dem wir beten, zu dem wir singen, dass er der Herr ist. Der Jesus, der an Himmelfahrt nochmal deutlich gemacht hat, dass er höher ist als alles. Wenn es darum geht, welche Rolle Jesus hat in dieser Welt und in unserem Leben, dann gilt erstmal, er ist der König, er ist der Herr. Und er sorgt für seine Gemeinde. Das ist sozusagen die Rolle, die Jesus hat. In der Beziehung zwischen Gemeinde und Jesus hat aber auch die Gemeinde eine Rolle. Und davon lesen wir etwas, wenn wir hören, dass die Gemeinde Priester vor Gott ist. Worum geht es jetzt dabei? Also an der Stelle wäre sicherlich ein Blick ins Alte Testament und in die Aufgabe und Rolle von Priestern in Israel hilfreich. Aber wenn wir an der Stelle ins Detail gehen würden, dann würden wir etwas abschweifen, uns hier verzetteln in Details. Deswegen nur ganz kurz gesagt, die Priester waren im Prinzip die Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Und im Neuen Testament lesen wir, diese Vermittlung braucht es jetzt nicht mehr, beziehungsweise Jesus hat sie schon übernommen. Er ist der Vermittler zwischen der Welt und Gott. Es braucht keine Priester mehr, um vor Gott zu kommen. Und dennoch hat die Gemeinde eine priesterliche Aufgabe Gott gegenüber, und zwar die Anbetung. Opfer waren im Alten Testament ja nicht nur etwas, was man jetzt getan hat, um Gott irgendwie zu besänftigen oder dass die Schuld gesühnt würde, sondern sie dienten auch zur Anbetung. Gott sollte angebetet werden, indem man sein Wertvollstes auf den Opferaltar brachte. In Römer 12 schreibt das Paulus, dass wir Gott unser Wertvollstes hingeben sollen, nämlich unser Leben. Damit ist gemeint, dass wir alles, und zwar wirklich alles in unserem Leben, in den Dienst und in die Anbetung Gottes stellen. Jeden Gedanken, jede Handlung, jedes Gefühl, jedes Wort soll Gott anbeten. Wir sollen Gott mit unserem gesamten Sein anbeten. Natürlich ist das etwas, was über unser menschliches Vermögen hinausgeht. Deshalb feiern wir bald Pfingsten, weil wir mit dem Kommen des Heiligen Geistes göttliche Verstärkung bekommen haben. Aber wie so häufig in unserem Leben als Christen ist die Frage, ob wir uns dessen überhaupt bewusst sind, dass das zu unserer Berufung als Christen und als Gemeinde gehört. Dass wir Gott mit unserem ganzen Sein anbeten. Sind wir mit ganzer Sache dabei? Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Meinen wir das? Drücken das auch aus? Alles, was wir singen? Meinen wir das? Leben wir das? Wenn wir miteinander beten, tun wir das zu 100%? Wenn wir einer Predigt zuhören, wie tun wir das? Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Das bezieht sich aber nicht nur auf so eine Gottesdienstveranstaltung, sondern es bezieht sich auf unser Leben. Es bezieht unsere Gedanken, unsere Emotionen ein. Ja, unsere Veranstaltungen sind wichtig, weil wir lernen können, wie das aussieht, weil wir das miteinander tun können. Aber im Alltag zeigt sich dann, ob wir Anbetung auch verinnerlicht haben. Und ja, keiner ist damit am Ziel, wir sind alle Lernende. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass Anbetung etwas ist, was ganz tief zu der Beziehung zwischen der Gemeinde und den Einzelnen und Christus gehört. In den Narnia-Chroniken, da geht es natürlich nicht nur jetzt um die Frage, was passiert eigentlich, nachdem Aslan jetzt weg ist, beziehungsweise wann sehen sich die Geschwister und Aslan jetzt wieder? Also wann passiert das? Sondern da gibt es noch viele andere Abenteuer. Die vier Geschwister, die werden immer wieder an Orte geführt, wo sie bestimmte Aufgaben haben. Manchmal müssen Feinde besiegt werden, aber sie gewinnen auch immer wieder neue Freunde. Und sie schauen, wer bereit ist, sich Narnia und damit auch Aslan anzuschließen. Und in Bezug auf Jesus und die Gemeinde, da ist das ja noch etwas klarer formuliert. Das letzte Mal haben wir von dem Missions- und dem Jüngerschaftsauftrag Jesu an die Jünger gehört. Und in der Apostelgeschichte, das haben wir vorhin dann gehört, lesen wir, dass das Evangelium sich von Jerusalem über Samarien bis in die ganze Welt ausbreiten soll. Das heißt, von den einzelnen Städten über die Regionen bis in die gesamte Welt. Das ist die zweite priesterliche Aufgabe, die die Gemeinde hat, Vermittler zu sein zwischen Mensch und Gott, nun aber nicht so, dass Gott irgendwie oder dass die Menschen zu Gott kommen, sondern dass Gott zu den Menschen kommt, dass die Menschen ihn kennenlernen. Und in unserem Text von heute, da wird ja ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet, was Jesus und die Welt angeht. Wir lesen da, dass Jesus wiederkommt, dass er genauso sichtbar wiederkommen wird, wie er sichtbar für die Jünger an Himmelfahrt erhöht wurde. Alle werden ihn sehen. Und für einige, das können wir an anderen Stellen lesen, wird das eine große Freude sein. Hier in unserem Abschnitt wird aber über all diejenigen gesprochen, die Jesus nicht als den wahren König anerkannt haben. Und so heißt es hier, das werden sie jetzt tun und sie werden darüber trauern, dass sie das nicht schon vorher getan haben. Wie haben wir das vorhin gesungen? Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Wer das liest, wird sich allerdings vielleicht die Frage stellen, ist das jetzt die Botschaft, die wir anderen Menschen vermitteln sollen? Ist das unsere priesterliche Aufgabe? Also nach dem Motto, du weißt schon, dass du jammern und klagen wirst, wenn du Jesus nicht als König anerkennst. Also nach dem Motto, wir arbeiten auf die Bekehrung nach der Leitandrohung hin. Ist es das? Wenn wir in die Bibel schauen, vom Alten Testament über Jesus in den Evangelien bis hin dann zur Offenbarung, da ist die Bibel schon ziemlich klar bezüglich der Konsequenzen, die es für Menschen gibt, die Gott und damit nicht zuletzt auch Jesus Christus ablehnen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es auch nur ein Teil des gesamten Puzzleteil des gesamten Bildes ist. Wenn ich jemanden von etwas überzeugen möchte, dann weise ich nicht darauf hin, wie schrecklich es ist, wenn man es nicht hat. Wenn ich möchte, dass jemand eine ganz besondere Person kennenlernt, dann werde ich nicht darauf verweisen, dass man ewig trauern wird, wenn man diese Chance verpasst. Sondern ich möchte zeigen, warum es sich lohnt, diese Person kennenzulernen. Ich möchte zeigen, warum es sich lohnt, nach der Einladung dieser Person Vertrauen zu schenken, warum diese Person in meinen Augen vertrauenswürdig ist, was ich an dieser Person großartig finde. Und ich wiederhole an dieser Stelle, was ich in meiner letzten Predigt auch gesagt habe. Es geht darum, was hat Jesus mit der Lebenswelt der Menschen zu tun, die in dieser Welt sind. Es geht darum, dass Menschen sehen, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Der Löwe Aslan, der ist nur eine fiktive Figur aus einer Buchreihe. Aber in den Filmen ist diese Person oder diese Figur so gut dargestellt, dass ich automatisch Vertrauen zu ihr habe und immer in seiner Nähe sein will. Er ist mächtig und stark, er ist liebevoll und demütig, er ist ruhig, souverän und doch gleichzeitig mitfühlend. Eigenschaften, die Jesus durchaus ähneln. Und dieser Jesus ist es, der einlädt, ihn näher kennenzulernen und ihm nachzufolgen. In den Chroniken von Narnia ist Aslan aber auch eine Figur, die auf der einen Seite immer wieder geht, aber dann auch immer wieder auftaucht und eingreift. Den Einwohnern von Narnia und den vier Geschwistern zur Seite steht. Es gibt ja noch viele weitere Abenteuer zu durchleben und Aslan taucht immer wieder auf. Und das ist im Prinzip ein guter Vergleich mit der Zeit, in der wir gerade sind. Jesus hat schon alles vollbracht. Er ist zurück zu seinem Vater gegangen. Durch den Heiligen Geist ist er aber auch gleichzeitig immer bei uns und in uns. In unserer Stelle, die wir gelesen haben, heißt es, er ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und auch der letzte. Das heißt, er ist der Anfang und er ist das Ende. Wir können Himmelfahrt feiern, weil wir wissen, dass er als König einmal wiederkommen wird. Wir haben anfangs gefragt, was zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Christi wichtig ist. Und wir haben klargemacht, die Rolle Jesu ist es, für seine Gemeinde und für jedem, der ihm nachfolgen will, zu sorgen. Das macht er mit aller Liebe, mit aller Genauigkeit, Fürsorge und Leitung. Und unsere Rolle als Nachfolger ist es, ihn kennenzulernen, zu lernen, ihn mit unserem gesamten Leben anzubeten und anderen Menschen zu sagen, warum dieser Jesus anbetungswürdig ist. Es wird klar in unserem Text, er ist der Mittelpunkt, so wie sich das für einen König auch gehört. In dem Lied, das wir jetzt gleich miteinander singen wollen, da wird das so ausgedrückt. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Anfang und Ende, Ursprung und Ziel. Bedingungslos, liebevoll und doch der mächtige Herrscher. Das ist Jesus Christus. Es geht nicht um eine fiktive Geschichte, eine Buchreihe, sondern es geht um unsere Geschichte. Und er bietet an, das Zentrum zu sein in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Amen.